ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Berliner Schulen haben ein Problem, und zwar mit Gewalt. Das ist das Ergebnis vom Berliner Konflikt- und Gewaltbarometer. Die erste Studie dieser Art in ganz Deutschland. Die Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, CDU, hatte sie in Auftrag gegeben. Dabei wurden rund 2600 Lehrkräfte und 14.000 Schüler und Schülerinnen befragt. Der Bericht wurde heute vorgestellt und ist alarmierend. Kirsten Buchmann aus der RBB Landespolitik.
Schüler rasten aus, Gewalt eskaliert. Das berichten sowohl Schüler als auch Lehrkräfte, sagt Steffen de Sombre vom Allensbach-Institut für Demoskopie. Mit Blick auf die Daten des Berliner Gewaltbarometers sagt er:
Es geben gleichzeitig 2/3 der Lehrkräfte zurück, dass an ihrer Schule meistens deshalb auch zu körperlicher Gewalt kommt, weil Kleinigkeiten schnell eskalieren.
Schülerinnen und Schüler nennen dabei verschiedene Ursachen dafür, dass sich Gewalt entzündet. So ging es zum Beispiel bei 33% um Äußerlichkeiten wie Aussehen oder Kleidung. Bei 27% gab es gar keine konkreten Gründe. Bei 19% waren Schulleistungen oder Noten Auslöser eines Konflikts. Bei 16% die Herkunft. Religion, Hautfarbe sowie die sexuelle Orientierung spielten insgesamt zahlenmäßig zwar eine kleinere Rolle, für die betroffenen Gruppen stellt etwa rassistisch motivierte Gewalt aber ein großes Problem dar. 11% in Klasse 9 und 12 erleben Druck, religiöse Regeln einzuhalten. Ein weiteres Ergebnis der Studie lautet, dass Gewalterfahrungen wie Anschreien oder Beleidigungen von Teilen der Schülerinnen und Schüler gar nicht mehr als Gewalt gewertet, sondern als normal erlebt werden. Steffen de Sombre.
Das heißt, Interaktionen, die ihrer Art nach gewaltförmig sind, wie etwa Anschreien, Schubsen oder jemanden auszulachen, werden von vielen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 9 mehrheitlich gar nicht mehr als Gewalt empfunden.
Die Gewaltbelastung unterscheidet sich je nach Schulart. 2/3 bis 3/4 der Pädagoginnen und Pädagogen an Grundschulen, Sekundarschulen ohne eigene Oberstufe und Gemeinschaftsschulen bewerten Gewalt und Konflikte unter Schülern als großes oder sehr großes Problem. Das sind deutlich mehr als an Gymnasien, da liegt der Anteil bei 15%. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch wertet die Studienergebnisse als Warnsignal. Die CDU-Politikerin denkt unter anderem über mehr Schulpsychologen nach.
Es ist eine Überlegung wert, das muss besprochen werden, auch Schulpsychologen an jede Schule zu geben.
Beate Mädebach, Vorsitzende des Interessenverbands Berliner Schulleitungen und Sekundarschulleiterin, fordert, besonders gewaltbereite Schüler müssten schneller von der Schule verwiesen werden können.
Wir müssen auch sehen, dass wir zum Teil es mit Schülerinnen und Schülern zu tun haben, die sich jedem System verweigern und wo einige wenige Schülerinnen und Schüler dann eine ganze Schule, eine ganze Lerngruppe in ihrer Arbeitsatmosphäre sprengen.
Die Schulleiterin fordert zugleich mehr Perspektiven, auch für Jugendliche mit nicht so guten Erfolgen in der Schule. Auch für sie müsse die Wirtschaft Ausbildungsplätze bereitstellen.
Kirsten Buchmann über die Ergebnisse der Gewaltstudie an Berliner Schulen. Den Kommunen in Deutschland geht es schlecht. Sehr schlecht. 5 vor 12, sinkendes Schiff am Limit, das hören wir immer wieder. Heute haben Städte und Gemeinden zu einem gemeinsamen Aktionstag aufgerufen, um auf die finanzielle Notlage aufmerksam zu machen. Denn am Ende gehe es eben nicht nur um kaputte Straßen und marode Schulen, sondern darum, dass Menschen deshalb Vertrauen in die Politik und am Ende auch in die Demokratie verlieren. Unser Reporter Thorsten Südow war in Brandenburg unterwegs.
Vor dem Rathaus der Oderbruch-Kleinstadt Wriezen war am Morgen richtig was los. Senioren, Kindergartenkinder, Erzieherinnen und Bürgermeister Carsten Ilm von der CDU trafen sich zu einer kleinen Demonstration. Das Motto: Kommunen am Limit. Und das bedeutet, dass wichtige Dinge wie der Wriezener Bürgertreff Plauderstübchen immer schwerer zu finanzieren sind. Etwa 1 Million Euro beträgt das Defizit der 7000 Einwohnerstadt Wriezen. Auch weil immer mehr Aufgaben wie die kommunale Wärmeplanung oder der Ganztagsschulbetrieb zu erledigen sind, schildert CDU-Bürgermeister Carsten Ilm.
Es gibt bestimmte Dinge, die wir in der Form nicht umsetzen können. Wir fahren unsere Straßen auf Verschleiß, wir können bestimmte Dienstleistungen nicht mehr ausführen. Wir haben Einrichtungen für Senioren, wir haben Einrichtungen für Kinder, wir haben Vereine. Und wir wissen nicht, wie lange wir all diese Dinge so in der Form noch aufrechterhalten können.
Derart finanziell angespannt wie in Wriezen sei die Situation vielerorts in Brandenburg, macht Uckermark-Landrätin und Landkreistagschefin Carina Dörck von der CDU deutlich. In ihrem Landkreis Uckermark fehlen 60 Millionen Euro für Leistungen in der Kinder- und Jugendhilfe, weil der Bund die dem Landkreis übertragenen Aufgaben nicht ausreichend finanziere, so Dörck. Wenn wegen des 60 Millionen Defizits freiwillige Leistungen in der Kultur- oder Vereinsarbeit wegfallen, wachse der Frust.
Wir sind vor Ort diejenigen, die dafür sorgen müssen, dass Demokratie, so wie wir sie wollen, wie wir sie kennen, auch weiterhin Bestand hat.
Auf 827 Millionen Euro ist das Haushaltsdefizit der Brandenburger Gemeinden, Städte und Landkreise im vergangenen Jahr angewachsen, berichtet Oliver Herrmann, parteiloser Bürgermeister von Wittenberge und Präsident des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg. In vielen Orten stehe mit dem fehlenden Geld die Lebensqualität auf der Kippe.
Kann ich mir die Schwimmhalle leisten? Kann ich mir das Kulturhaus leisten? Kann ich mir das Museum leisten? Meistens kommt man dann so an einen Punkt, wo vielleicht eine Investition ansteht und die dann nicht mehr geleistet werden kann. Und ganz schnell sind solche Einrichtungen dann zu.
Brandenburgs Städte- und Gemeindebund und der Landkreistag erwarten von der Bundesregierung zügig mehr Geld. Darüber sollte CDU-Bundeskanzler Merz mit den Regierungschefs der Bundesländer in dieser Woche sprechen.
Kommunen schlagen Alarm. Der Bericht von Thorsten Südow war das. Es war ungefähr 3 Uhr morgens, als es plötzlich einen lauten Knall gab und kurz darauf brannte ein Mehrfamilienhaus in Brandenburg an der Havel. Feuerwehr, THW und Polizei sind dann am frühen Morgen mit einem Großaufgebot ausgerückt. 7 Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu der Explosion kommen konnte, das ist bisher noch unklar. Unser rbb24-Reporter Carsten Steinmetz war vor Ort und hat mit einer Betroffenen gesprochen, die jetzt nicht weiß, wie es weitergeht.
Die Feuerwehr löscht auch Stunden nach dem Brand von außen noch einzelne Glutnester. Per Drehleiter werden die Feuerwehrleute nach oben befördert. Das Dach des Hauses ist schwer beschädigt, die Fenster größtenteils herausgerissen, die Fassade durch Ruß teilweise schwarz gefärbt. Mieterin Natalia Ehmke sitzt fassungslos in der Nähe des Hauses auf einer Bank und berichtet zitternd über die Ereignisse in der Nacht.
Ich habe eine starke Erschütterung gespürt im Schlaf und bin deswegen wach geworden. Ich hörte Schreie im Treppenhaus. Und vorher brannte schon stellenweise im Treppenhaus. Alles aus den Schränken, alles fiel auf den Boden. Die Tür war schon aus den Fugen gerissen, die Wohnungstür.
Offenbar durch die Druckwelle der Explosion. Die Mieterin wohnte im ersten Stock, konnte sich rechtzeitig ins Freie retten, blieb größtenteils unverletzt. 7 andere Bewohner des Hauses mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Schäden im Haus sind gewaltig.
Bei meinen Nachbarn zum Beispiel stürzten die Decken ein, bei anderen stürzten die Wände ein und überall war Feuer. Und brennende Steine fielen von der Decke und die Lampen fielen runter.
Natalia Imki stammt von der Krim, lebt, wie sie berichtet, seit 30 Jahren in Brandenburg an der Havel. In ihre Wohnung kann sie nun nicht mehr zurück.
Das Haus ist jetzt einsturzgefährdet. Wir dürfen nicht mehr rein. Menschen haben keine Papiere. Alles blieb in der Wohnung. Keine Telefone, keine Brillen, keine Medikamente. Nichts. Wir haben alles verloren.
Wie es zu dem Brand und der Explosion kommen konnte, ist bisher unklar. Ermittelt wird wegen schwerer Brandstiftung, sagt Polizeisprecherin Ulrike Schneider.
Die Kriminalpolizei ermittelt gerade. Vor Ort werden Zeugenvernehmungen durchgeführt. Und frühestens am morgigen Tag wird ein Brandgutachter zum Einsatz kommen.
Die Bewohner des Hauses, wie Natalia Imki, sind bei Freunden und Verwandten untergekommen oder haben vorübergehend eine Ersatzwohnung zur Verfügung gestellt bekommen.
rbb24-Reporter Carsten Steinmetz. Was soll aus dem ehemaligen Sport- und Erholungszentrum, dem SEZ, in Friedrichshain werden? Geht's nach dem Berliner Senat? Dann heißt die Lösung abreißen und auf dem Gelände ein Stadtquartier einrichten. Wohnungen kann Berlin ja dringend gebrauchen. Gegen das Vorhaben gibt's aber Protest. Das bauliche Erbe der DDR müsse hier geschützt werden. Heute wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung ein Kompromissvorschlag diskutiert. rbb24-Reporterin Annette Kufner mit den Hintergründen.
Das Bündnis SEZ-Quartier Neudenken hatte vorgeschlagen, das SEZ zu erhalten und Wohnungen hinter dem Sport- und Erholungszentrum zu schaffen. Die Idee: 4 Hochhäuser mit insgesamt rund 400 Wohnungen zwischen dem SEZ und dem Volkspark Friedrichshain. Der Senat hatte zugesagt, das Konzept zu prüfen. Das Urteil von SPD-Bausenator Christian Gäbler: vernichtend.
Ein Kompletterhalt ist aus unserer Sicht weder wirtschaftlich noch zeitlich sinnvoll darstellbar.
Nicht sinnvoll darstellbar, zu teuer also, sagt Bausenator Gäbler. Außerdem biete das Konzept zu wenig Wohnqualität. Es würden weniger Wohnungen entstehen und diese würden auch noch rund 5 Jahre später fertig werden. Laut Senat würde die Idee der Initiative rund doppelt so viel kosten wie die Pläne des Senats, fast 470 Millionen Euro. Im alten SEZ wieder ein Schwimmbad zu eröffnen, da seien die Kosten gar nicht absehbar. Und die Berliner Bäderbetriebe seien finanziell ohnehin am Limit. Die Opposition ist skeptisch. Die Zahlen sehe man gerade zum ersten Mal. Die geschätzten Sanierungskosten scheinen einigen zu hoch. Julian Schwarze, Sprecher für Stadtentwicklung der Grünen-Fraktion.
Interessant wäre, auf was für einer Grundlage Sie das geschätzt haben. Von welchem Standard der Sanierung sind Sie dabei ausgegangen? Gehen Sie quasi da aus, dass es auf Neubaustandard hochgesetzt wird oder sind andere Optionen geprüft worden? Weil das ja durchaus auch Kosten verändert.
Die Zahlen sollte man also nochmal überprüfen, heißt es aus der Opposition. Die CDU findet das falsch. Die Opposition habe den Senat aufgefordert, Zahlen zu liefern. Der Senat habe geliefert. Der Senat will jetzt noch einen weiteren Kompromissvorschlag prüfen. Danach könnte zumindest das Hauptgebäude des SEZ stehen bleiben. Ob das funktionieren kann, da zeigt sich Bausenator Gäbler von der SPD schon jetzt skeptisch. Vom Tisch sei das aber noch nicht. Die Debatte geht also weiter. Ein vollständiger Erhalt des SEZ scheint heute aber unwahrscheinlicher denn je.
Der Bericht von Annette Kufner. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Merit Rehe.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. Zu hören auch in der ARD Sounds App.